Die Müttern wissen ja meistens schon, wenn das Kind den Mund aufmacht, was es jetzt sagen will. Diese Möglichkeiten haben eben Väter weniger, weil sie ja nicht so eingedacht sind in den aktuellen Sprachstand ihrer Kinder. Dann fangen die an und fragen. Und dieses viele Fragen, wo Kinder also wirklich erklären müssen, das triggert so ungeheuer die Sprachproduktion an, die Sprachfertigkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Lieselotte Arnert. Sie ist renommierte Entwicklungspsychologin und forscht seit vielen Jahren rund um die Themen frühkindliche Entwicklung und Bindung. In unserem Interview will ich mit ihr über die zentralen Fragen der Vater-Kind-Bindung sprechen. Denn Lieselotte Arnert hat ein neues Buch zum Thema geschrieben. Auf die Väter kommt es an, heißt es. Und darin beschreibt sie, was die Forschung über die Bedeutung der Vaterrolle weiß. Willkommen, Frau Arnert.
Schönen guten Tag.
Guten Tag. Frau Arnert, wir beide haben ja schon mal ein Interview geführt. Damals ging es um die Frage, wie viel Mutter braucht ein Kind? Und auch die ist ja ideologisch sehr aufgeladen. Warum haben Sie sich aus wissenschaftlicher Sicht jetzt den Vätern zugewandt? Und wie eigentlich? Wer hat da was geforscht?
Na, wir wollten ja eigentlich schon immer als Entwicklungspsychologen wissen, unter welchen Einflüssen sich Entwicklung vollzieht. Und mein Fokus ist die frühe Kindheit, weil ich die am spannendsten finde. Das ist eigentlich die Zeit der intensivsten Entwicklung. Und da habe ich über Jahre ja, Mutterforschung gemacht, wie Sie schon erwähnt haben. War aber eigentlich immer recht unzufrieden damit, weil ja so ein Kind eigentlich ziemlich früh in einer komplexen Lebenswirklichkeit groß wird. Und die Mutter alleine, und deswegen war ja auch mein erstes Buch, wie viel Mutter braucht ein Kind eigentlich, wo wir ja auch zu dem Schluss kommen, dass es viel mehr Personen braucht, um eine harmonische Entwicklung beobachten zu können, habe ich mich schon immer auch für den Vater interessiert. Bloß die Väter sind uns wirklich in der Forschung immer ausgewichen. Wir haben dann ganz moderat mal Fragebögen in den Familien zurückgelassen und für höflich gebeten, dass die Väter das mal ausfüllen. Aber wenn wir die Fragebögen zurückbekommen haben, dann war das also ganz eindeutig der Schriftzug der Mütter und der gleiche Stift, ne, der gleiche Schriftzug. Und das war eigentlich sinnlos. Also Beobachtungen, Vater-Kind-Beobachtungen waren kaum möglich. Und die Väter haben auch sehr ungern so über ihre Rolle und über ihre Vorstellung gesprochen, was sie als Väter eigentlich bewirken wollen. Das ist erst so der Zeit, dieser neue Zeitgeist, diese neue Selbstverständlichkeit von den Männern, Väter, aktive Väter sein zu wollen, ist erst seit ein paar Jahren. Ich würde sagen, so seit 20 Jahren ist uns das mehr oder weniger entgegengepurzelt. Denn dann haben die Väter angefangen, bei unseren Forschungsstudien zu sagen, sie fühlen sich irgendwie vernachlässigt. Wir kommen in die Familien, videografieren die Mutter, wie es mit dem Kind spielt und interviewen ihre Partnerin und sie sind immer am Rand stehen geblieben. Und da haben wir natürlich dann sofort losgelegt. Denn
das
wir
war
können
der
ja
Startschuss.
Das war der Startschuss. Wir können ja unsere Forschung nur machen, wenn wir wirklich aktive Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben dafür. Und
Einmal, wer ist wir? Wer war
also
wir in dem Falle?
Wir in dem Falle war immer ich mit meiner Forschungsgruppe und auch Kollegen, die sie natürlich auch für das Thema stark machen wollten und das also beforschen wollten. Als wir merkten, also ich und meine Forschungsgruppe merkte, ich muss ja die Forschung, meine empirische Forschung, mache ich ja ständig mit einem wirklich großen Team von Mitarbeitern und Studierenden, die direkt vor Ort das Kind beobachten und videografieren und die Interviews führen. Die werden von uns trainiert, was da gemacht werden muss methodisch. Und dann gehen die ins Feld und holen die Kinder dort ab, wo sie wirklich auch agieren. Das ist ja ein bisschen eine andere Kinderpsychologie als sie auch gemacht wird, wenn man die Eltern mit ihren Kindern in die Labore einlädt, also in die Institute und dann mit denen Experimente macht und bestimmte Teste, wo man bestimmte Fähigkeiten am Kind dann entwickeln, herausfinden will. Also unsere Forschung war immer eine so lebenspraktisch bezogene, mitten im Feld, dort, wo eben Kinder aktiv sind. Und da ist wir also doch ein ziemlicher Stab von Mitarbeitern, die dann also mittun. Und beim Vater war es dann sogar so, dass wir die Möglichkeit eröffnet bekommen haben, ein Forschungsnetzwerk zu bilden über die drei deutschsprachigen europäischen Länder hinweg, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich war damals an der Universität Wien angestellt als Entwicklungspsychologin, schon mit einer großen Abteilung. Aber wie gesagt, dann kam also die Universität Fribourg dazu aus der Schweiz und Zürich. Und Kassel war eingeladen, Osnabrück und Dortmund. Und da haben wir natürlich, wir waren das Headquarter, und da haben wir natürlich zusammen diskutiert, was man jetzt vorrangig mal machen müsste, um die Psyche eines Mannes und eines Vaters ein bisschen besser darstellen zu können. Also vor uns gab es auch Väterforschung natürlich im Arbeitsfeld und auch in der Tierwelt. Ne? Die Biologen haben sich auch schon dafür interessiert. Aber ich hatte die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt mal einen Forschungsschwerpunkt, wo es nur um psychologische Facetten geht. Wir haben ja auch in der Psychologie ganz unterschiedliche Subspezialisierung, ne? Wir haben die Bindungsforschung ist ein großes Feld, das ist klar. Aber wir haben natürlich auch die Psychobiologie, wo wir über biologische Prozesse uns verständigen.
Ja, genau. Dazu sprechen wir gleich noch zu diesen Ergebnissen. Ja. Mir war nur wichtig, einmal zu sagen, Sie haben es ja nicht irgendwie für einen Väter befragt, sondern das war ein dickes Ding sozusagen. Da haben viele zusammen gedacht und auch sich die Methodik ausgedacht und die Herangehensweise. Also total spannend. Das war mir wichtig, einmal aufzumachen, so vor welchem Feld Sie da eigentlich gearbeitet haben.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen.
Ja,
wichtig
gerne.
War für uns auch, dass wir, wenn wir jetzt so viele Schwerpunkte zusammenbinden, und das war auch dem Geldgeber wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, so, wir verständigen uns auf ein gemeinsames Ziel und jeder macht dann seins. Wir haben die ersten Sitzungen wirklich dazu benutzt, um die Methoden abzusprechen, die dann an den verschiedenen Standorten auch gleichlaufend da eingesetzt worden sind. Das ist, damit man eben zum Schluss die Daten zusammenführt und nicht, was weiß ich, sechs unterschiedliche, viele unterschiedliche Fragestellungen natürlich hat, aber nicht auch noch sechs unterschiedliche oder viele unterschiedliche Möglichkeiten, die zu untersuchen.
Ja, es juckt mich nach den Methoden zu fragen, aber ich tue es jetzt nicht, weil wir uns sonst verfransen.
Ja, ich wäre fein.
Genau, aber ich wollte noch mal eine Sache sagen. Wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, und auch für dieses Interview noch mal. Und es war Ihnen darin sehr wichtig zu sagen, ich schreibe in dem Buch, wie die Väter sind und nicht, wie sie sein sollen. Warum ist Ihnen das so wichtig zu betonen und was ist eigentlich der Unterschied?
Ja, also der Unterschied ist schon einer, wie auch bei meiner Mutterforschung, dass wir erstmal feststellen müssen, wie sieht die Realität aus? Wie agieren Menschen mit welchen Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen und so weiter in ihrer Lebenswirklichkeit? Und nicht, wie wir sie uns gerne wünschen, wie sie ideologisch gezeichnet werden, wie sie auch moralisierend uns beschrieben werden. Also gerade bei den Männern hatte ich immer den Eindruck, sie sind ein bisschen scheuer, lassen uns weniger ran an ihre Lebenswirklichkeit, weil sie glauben, dass wir dann sofort mit irgendwelchen Vorstellungen und irgendwelchen Dogmen kommen oder irgendwelchen Messages, die sie jetzt umsetzen sollen. Das ist Wissenschaft, also unsere empirische Wissenschaft ist eine, die sagt, Wir wollen erstmal das Grundmuster, die Grundständigkeit des Handelns und des Erlebens, das wollen wir erstmal in den Griff bekommen. Hinterher kann man natürlich Ableitungen treffen,
Ja,
ne?
und man muss ja auch sagen, der Ist-Zustand ist schon divers genug, ne? Also das ist ja schon
So ist es.
komplex genug. Da gibt es ja nicht den einen Vater und so sind sie jetzt alle, sondern das ist ja schon in sich sehr divers. Das Rollenbild der Väter, das haben Sie ja auch eben angesprochen, hat sich ja de facto sehr gewandelt in den letzten Jahrzehnten, ebenso wie das Männerbild. Auch das ist ja dann immer, ne, Moden unterworfen oder Trends unterworfen. Jetzt mal so ein bisschen Spoiler vorab. Was glauben Sie, hat sich wirklich geändert und was ist geblieben, wie es ist? Also was ist sozusagen beobachtbar über die Zeit?
Werbung.
So wie ganz viele von euch werde auch ich dieses Jahr wieder eine Erstklässler-Mama sein. Das ist auch beim vierten Mal noch richtig aufregend und ich freue mich total drauf. Am krassesten fand ich bei den Großen immer den Moment, wenn sie zum allerersten Mal alleine mit einem Buch in den Händen da saßen und sich mit der Kompetenz, selbst zu lesen, eine ganz neue Welt erschlossen hatten. Besonders hilfreich fand ich bei diesen allerersten Leseabenteuern Bücher mit Figuren, die nicht ganz so neu waren wie die Buchstaben selbst. Das machte die Hürde kleiner, zum Buch zu greifen, und es half ihnen dabei, das Gelesene auch wirklich zu verstehen. Ganz hoch im Kurs waren bei uns zum Beispiel die Erstlesebücher von Kosmos, vor allem von den 3-Fragezeichen-Kids. Die Figuren und Settings waren meinen Kindern bestens aus den Hörspielen bekannt und das Lesen wurde so schnell zum Erfolgserlebnis. Genau dieses Konzept macht die Erstlesebücher mit dem passenden Namen Bücherhelden vom Kosmos Verlag so besonders. Ob die 3-Fragezeichen-Kids, Pumuckl oder Sternschweif, der Leseeinstieg fällt Kindern durch die vertrauten Charaktere super leicht und all die schönen Illustrationen, Rätsel und Mitmachseiten lockern das Lesen total auf. Es gibt bei diesen Erstlesebüchern aufeinander aufbauende Lesestufen und durch bewährte Leselernmethoden werden Kinder Schritt für Schritt sicherer. Das Schönste daran, die Kinder entwickeln mit jedem gelesenen Buch mehr Lesekompetenz und Selbstvertrauen und freuen sich auch selbst, wenn sie eine neue Lesestufe erreichen. Ganz neu in der Lesestufe 1. Klasse sind übrigens die Bücher aus der Reihe mit kurzen Texten lesen. Darin finden sich kurze, gut überschaubare Texte, Sprechblasen für wörtliche Rede und große bunte Illustrationen. Das erleichtert vor allem die allerersten Leseschritte und sorgt für schnelle Erfolgserlebnisse. Ich finde, ein perfektes Einschulungsgeschenk zum Vorfreuen auf Selberlesen. Bevor ihr also die Schultüte zuknotet, schaut unbedingt einmal auf www.kosmos.de/eltern vorbei. Dort findet ihr kostenlose Leseproben der Bücherhelden-Erstlesebücher und könnt mit etwas Glück sogar ein Einschulungspaket gewinnen, das aus einem Ergobag-Schulranzen in der Die 3-Fragezeichen-Kids-Edition, einem großen Bücherhelden-Buchpaket und weiteren Überraschungen besteht.
Also beobachtbar über die Zeit ist diese starke Motivation bei einem Mann, der eine Familie hat, wirklich die finanzielle Absicherung und den sozialen Status zu sichern. Wir nennen das Ernährermodell. Das, glaube ich, hat eine riesenlange Tradition. In dem Buch spreche ich ja sogar von Evolutionspsychologie und Biologie, wo wir also weit in die Menschheitsgeschichte hineingehen und feststellen, also der Mann hatte schon eine gewisse Ernährerrolle immer. Das Neue ist natürlich, dass in unserer modernen Zeit diese starken Fokus auf die Ernährerrolle schon dadurch erodiert ist, weil der Arbeitsmarkt und die Grundlagen der Ernährung für einen Mann, die sind also irgendwie weggebrochen. Die sind also, das ist alles dynamischer geworden. Die Wirtschaft ist dynamischer. Also heute kann man sich nicht mehr darauf verlassen, wenn man einmal eine Ausbildung gemacht hat und erfolgreich die Abschlüsse gemacht hat, dass man lebenlang in diesem Arbeitsfeld auch aktiv ist. Man kann sich schon gar nicht darauf verlassen, dass eine Firma einen anstellt bis zur Berentung. Es ist alles im Fluss, es ist alles also auch vulnerabler geworden. Und dazu kommt natürlich die Emanzipationsbewegung der Frauen. Die alte Geschlechterordnung, wo es darum ging, der Mann hat die Ernährerrolle, ist für die Familie da, die Frau ist in der Familie wirksam und organisiert und ist für alles innerhalb der Familie verantwortlich, dass diese starren Grenzen natürlich auch durch die Emanzipation der Frauen weggebrochen sind. Das heißt also, der Mann hat hat im Grunde genommen angesichts auch dieser dynamischen Entwicklung ein völlig neues Selbstverständnis für seine eigene Rolle entwickeln müssen. Also inwieweit ist er noch der die Familie wirklich ernährt? Wir wissen, dass es zunehmend Frauen gibt, die viel besser verdienen in Familien als der Mann. Also dass Frauen dann eher die Ernährerrolle einnehmen. Das ist schon so ein bisschen ein Rütteln an dem alten Bild. Ja, und dann wollen die neuen Väter wirklich nicht nur das Geld nach Hause bringen, sondern sie wollen aktive Mitgestalter auch ihrer Familiensituation sein. Sie wollen auch gleichberechtigt sein in den ganzen Familienvorgängen, in den Dingen, die sich da entwickeln. Eine gemeinsame Elternschaft pflegen. So habe ich das in dem Buch geschrieben.
Ja, und ich finde es eben trotzdem auch spannend, dass sie dieses evolutionäre Erbe nicht aussparen, was immer gleich so ein Abwehrreflex hervorruft. Aber es ist eben ein langes Erbe. Ne? Wir reden von vielen Millionen Jahren gegen eine vergleichsweise neue Entwicklung. Und das ist einfach, muss man einfach nur wissen, ist ungeheuer wirkmächtig. Ne? Und dann wird es eben spannend, wie liest man dann auch solche Zahlen? Es gibt ja belegte Zahlen, dass Männer nach der Geburt der Kinder länger im Job bleiben. Je nachdem, mit welcher Brille man drauf schaut, sagt man entweder, naja, die verdrücken sich halt oder die sind diesem Druck ausgesetzt. Ne? So dieses, ich muss das jetzt alles halten und am Laufen halten, weil das so alt und wirkmächtig ist.
Ne? Ja,
finde ich ganz spannend. Mhm.
Ja, und weil das ja nicht meine Forschung war, diese soziologischen Studien sind das ja, wie nutzen Männer ihre Situation in der Arbeitswelt und nehmen sie überhaupt diese Elternzeitangebote in Anspruch, hat mich beim Recherchieren besonders angesprochen, dass Frauen das ja auch noch gut finden, dass Männer länger arbeiten, wenn sie das Baby zu Hause haben. Also da gibt es eine europäische Befragung sogar, wo wir ziemlich klar sehen, die Männer arbeiten länger, aber die Frauen unterstützen das sogar noch. Also die Ernährerrolle wird unterstützt, wird vom Mann auch selbst für sich in Anspruch genommen. Aber was wir also auch ganz deutlich sehen in unserer neuen Zeit, es kommen viele andere Ansprüche, Erwartungen und Wünsche dazu, sodass wir auch wissen, dass also viele junge Männer sich da schon fast überfordert fühlen mit diesem ganzen Spektrum an Erwartungen.
Ich glaube, wie wir alle, und auch da gilt, um das mal klar zu sagen, wir reden nicht davon, wie wir es uns gerne wünschen, sondern wie es einfach ist. Ne? Also wie die Ist-Situation ist. Jetzt vielleicht mal zu wirklich Ihrem Forschungsfeld. Sie hatten ja gesagt, das andere war im Grunde sozusagen eine Mitnahme der Beobachtungen außerhalb Ihres Forschungsfeldes. Worin unterscheidet sich Vater- und Mutterbindung und inwiefern ist Vaterbindung anfälliger als Mutterschaft beziehungsweise als Bindung, als mütterliche Bindung zum Kind? Ihrer Forschung nach?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ob die Vater-Kind-Bindung anfälliger ist als die Mutter-Kind-Bindung, das wage ich jetzt gar nicht zu sagen. Was wir wissen ist, dass die Bindung erstmal prinzipiell ein Ergebnis produziert, was also Vertrauen, Sicherheit, emotionale Geborgenheit erzeugt. Das ist erstmal prinzipiell das Bindungskonzept. Und die Mütter machen das sehr über einen Weg, der geht über die Befriedung von negativen Emotionen, das Trösten, das Beschützen, möglichst also so Belastung des Kindes im Vorfeld schon abmildern, während die Väter andere Wege gehen. Und damit sehen wir eben, dass Bindung zum Schluss das gleiche Ergebnis ist, und vielleicht auch genauso stabil oder eben vulnerabel ist zwischen den Eltern, aber eben anders aufgebaut wird. Und beim Vater stellen wir fest, der ist eher orientiert auf die positiven Emotionen. Der wird also das Kind in seinem Risikoverhalten, in seiner Freude unterstützen, ihm zusichern, dass da gar keine Gefahr ist, weil er die Rückzugsbasis ist und das Kind unterstützen will in diesem Drang, in dem Aktivationsdrang oder was auch immer, würde er das Kind unterstützen. Es ist ein anderer Weg. Und es sieht auch manchmal ein bisschen ungeschickter bei den Vätern aus. Man sagt ihnen ja auch nach, dass sie also weniger sensitiv sind. Das war für uns ein bisschen das Problem, dass wir am Anfang gesagt haben, ja, die Bindungsforschung war bisher an die Mütter gekoppelt. Da war die Sensitivität die absolute Grundfestung, also das absolute Fundament.
Das Erspüren von Bedürfnissen und sehen, was ist. Ne? Mhm.
Ja, und prompt möglichst schnell auch darauf reagieren. Sofort, dass das Kind nicht da ewig irritiert ist und leiden muss. So, das sehen wir bei den Vätern nicht. Und da wurde also immer schnell gesagt, ja, ja, das ist so ein, das ist eigentlich insensitiver, läuft das bei den Vätern ab. Aber die haben ganz andere, das sind ganz andere Herangehensweisen. Also das, was man bei denen eher negativ bewerten würde und auslegen würde, zeigt sich wirklich in der Forschung, wenn man das genau analysiert und dann auch an den kindlichen Entwicklungsparametern festmacht, zeigt sich, dass das also ganz tolle Entwicklungsimpulse sind. Zum Beispiel, wenn Männer mit ihren kleinen Kindern eben sprechen, wie sie auch mit ihren Arbeitskollegen sprechen würden. Das ist natürlich für ein Kind überfordernd und die Väter sind da auch schwierigere Gesprächspartner. Aber das, was sie natürlich merken, ist, wenn das bei dem Kind nicht ankommt oder sie das Kind selbst auch nicht verstehen, weil das ja um den Kleinkindbereich geht und um die Sprachentwicklung, wo Kinder am Anfang eben auch noch viel Kauderwelsch sprechen und zeigen und irgendwas von sich geben, dann fangen die an und fragen. Und dieses viele Fragen und nicht einfach nur Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern so W-Fragen. Warum? Wieso? Woher? Wer ist denn das? Wo Kinder also wirklich erklären müssen, was sie jetzt kauderwelschig da benennen wollten. Das triggert so ungeheuer die Sprachproduktion an, die Sprachfertigkeiten. Weil das Kind den Vater ja auch in die Kommunikation einbinden will und es gut findet, wenn der Vater sich überhaupt interessiert und da mal eine Frage stellt, ist das eben zum Beispiel so etwas. Man denkt am Anfang, das ist ungeschickt und manche Männer sind da auch ein bisschen unsicher.
Haben irgendwie kein Händchen, sagt man, ne? So dabei
ja,
ist es,
ob sie ja. da gut tun. Ja, sie tun gut. Denn das Kind merkt, man hat hier einen motivierten Zuhörer und ich muss mich jetzt erklären. Und das haben wir also direkt wir bauen ja dann auch Modelle, wo wir also diese ganzen Prozesse erstmal selektieren müssen, also abtrennen müssen von den Einflüssen, die sonst das Kind hat auf die Sprache. Es ist auch immer schwierig, dann so einen Teil der Sprachfähigkeit auf bestimmte Ursachen nur zurückzuführen. Aber das ist uns ganz gut gelungen. Das haben wir auch international, ist das anerkannt, auch publiziert worden. Also da stellen wir wirklich fest, der Vater kurbelt die Sprachfertigkeiten, die sogenannte Sprachproduktion an, während die Mutter sehr viel beiträgt zum Sprachverständnis. Die Mütter wissen ja meistens schon, wenn das Kind den Mund aufmacht, was es jetzt sagen will. Und dann fangen die gleich an zu kommentieren und selbst zu benennen und auf bestimmte Merkmale hinzuweisen und auch vorsichtig zu korrigieren. Diese Möglichkeiten haben eben Väter weniger, weil sie ja nicht so eingedacht sind in den Sprachstand, in den aktuellen Sprachstand ihrer Kinder.
Also ich habe einen ganz spannenden Begriff gelesen, den fand ich total bildhaft und für mich absolut nachvollziehbar. Der war, glaube ich, jetzt gar nicht von Ihnen, aber den haben Sie erwähnt in Ihrem Buch, nämlich, dass das so eine Art Brücken Brückenfunktion hat. Die Brückenthese, ja. Das ist also diese Form der Kommunikation, die für Mütter, wo man manchmal denkt, ach, warum redet er jetzt so mit ihm, ne, oder mit ihr, im Grunde die so eine Art Brückenkommunikation nach draußen ist. Also es gibt immer dieses geschützte Daheim, ne, wo wir miteinander reden und wir verstehen uns sowieso blind im Grunde, ne, was eher, wo sie sagen, es ist eher mütterlich, so ein intuitives Verstehen. Und es gibt eben dieses, ich muss mich draußen aber erklären. Und das im Grunde die väterliche Kommunikation eine Brücke da hinaus ist. Und das fand ich unheimlich spannend und anschaulich, wie man etwas, was man als defizitär empfindet, ein totaler, also ein wichtiges Puzzleteil ist in dem Erlernen von Kommunikation.
Und die Kinder gehen da offensichtlich mit. Die finden das spannend, dass jetzt also so ein Wort auf sie zugerollt kommt, was sie bisher überhaupt nie nirgendwo gehört haben oder plötzlich in Kommunikationskontexten sind, auch wenn die Väter ihre Kinder mitnehmen zu einem Freund oder da irgendwo sitzen und mit Erwachsenen sprechen und das Kind sitzt daneben. Das finden die Kinder schon sehr, sehr anregend und auch spannend.
Ja, ich will nochmal einen Schritt zurück, und zwar wirklich, weil ich da nochmal nachfragen möchte. Ich habe das Wort anfällig eben reingebracht in meine Frage und ich meine, ich hätte es gelesen in Ihrem Buch, deswegen will ich einfach nochmal nachfragen. Ich habe es so gelesen, jetzt gar nicht im Sinne von anfällig, störanfällig, sondern stärker von Umweltflüssen und von der Partnerschaft abhängig. Wie haben Sie das feststellen können?
Ja, also das denken wir also auch in den internationalen Diskussionen, die wir haben, dass Männer stärker abhängig sind von ihren Lebensumständen, um eine gute Vaterschaft auszubilden. Mhm. Und ein bisschen haben die Paare das schon gemeinsam auch in der Hand, wie die Vaterschaft dann ausgebildet werden kann. Also wir stellen doch in Einzelfällen natürlich fest, dass Männer sich dann eher zurückhaltend und vielleicht sogar aus den Familien aussteigen, wenn die Frauen zu stark das Ruder selbst in der Hand behalten nach den traditionellen Rollenvorstellungen und da also nichts abgeben wollen und da gar keine gemeinsame Elternschaft entsteht. Ist das klar, kann sich Vaterschaft nicht entwickeln und kann sich auch das Selbstverständnis als Vater wirksam sein zu können, kann sich natürlich da gar nicht ausbilden.
Ja, ich habe sogar gelesen, aber sagen Sie gern, wenn ich es falsch verstanden habe, dass darüber hinaus, also das erscheint mir völlig logisch, also wo jemand steht und sagt, ich mache es besser als du, ist es schwierig, aber auch, dass eben die Stimmung innerhalb der Partnerschaft, jetzt mal unabhängig davon, wie das jetzt übers Kind dann sozusagen, wie das dann triangulär funktioniert, aber dass eben auch die Stimmung in der Partnerschaft eine ganz große Rolle spielt dabei, wie der Vater sich dem Kind nähern kann.
Ja, stimmt absolut. Also ich glaube, es fängt schon damit an, dass der Kinderwunsch bei Männern unter Umständen ja nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei Frauen, bei jungen Frauen. Männer machen den Kinderwunsch schon abhängig von der entsprechenden Partnerin, die zu ihm passt. Das zeigen sehr viele Befragungen so. Und wenn sie diese Partnerin dann mal haben, dann will man dann gemeinsam in einer guten Partnerschaftsqualität dieses Kind dann auch großziehen. Das sehen wir ganz deutlich. Während bei den Frauen ist das so, dass sie unter Umständen ein Kind auch gerne wollen ohne einen Partner. Wir haben ja die ganzen Samenspender und auch One-Night-Stands, wo man also gar nicht darauf aus ist, den Mann da näher kennenzulernen, sondern man ist fokussiert auf ein Kind. Und diese Kinder wären auch gut groß. Aber wie gesagt, also wenn der biologische Vater dazukommt, ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja. Ich will an dieser Stelle einfach nochmal sagen, weil ich finde, man kann es gar nicht häufig genug sagen, das, was wir hier besprechen, ist kein ideologisches Geschwurbel, sondern das Ergebnis ihrer wirklich ausführlichen Forschung. Das finde ich immer wieder wichtig zu sagen, einfach, sie beobachten ja nur, was geschieht, sie analysieren Fragebogen, sie sind vor Ort, sprechen mit den Leuten, filmen, was da vor sich geht, also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie finden, das ist so, sondern es ist sozusagen das Ergebnis ihrer Beobachtungen, finde ich immer nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Die männliche Fürsorge. Wir kennen die weibliche Fürsorge. Ich glaube, da hat jeder irgendwie ein Bild davon, wie die aussieht. Wie sieht männliche Fürsorge aus und welche Rolle spielt das Hormon Testosteron?
Ja, bei der männlichen Fürsorge lässt sich schon feststellen, dass die Sensitivität nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei den Müttern. Und damit meinen wir immer sofort begreifen, was ist hier los, angemessen darauf reagieren und vor allen Dingen eben auch prompt und gleich angemessen reagieren. Also sich da engagiert einbringen in eine Situation, wo sich so ein Kind nicht so ganz wohl fühlt. Da gibt es jetzt große zusammenführende sogenannte Meta-Analysen, woran man zeigen kann, dass also weltweit das doch ein gewisser Gap ist zwischen den Vätern, den Müttern. Aber wie gesagt, die Väter sind aktiver, nicht in solchen kritischen Situationen. Da sind sie wahrscheinlich verlangsamter und dann sind sie auch ein bisschen unsicherer, welche Mittel sie jetzt einsetzen sollen, um dem Kind zu helfen. Aber sie sind total gut, wenn das Kind also aktiv und in einer positiven emotionalen Situation ist und etwas erkunden will oder etwas ausprobieren will und sich sogar ins Risiko hineinbegibt. Also auf den Baum klettert, wo man von vornherein weiß, oh Gott, wie soll das Kind da wieder runterkommen? Da sind die Väter einfach brillant, weil sie im Grunde genommen das Kind noch zum Risiko ermutigen und
Ich glaube,
es
das kennen
aber
alle
dann
Mütter auch.
eben und ihm aber eben dann auch noch die Sicherheit geben, dass der Rückzug aus dem Risiko mit dem Vater gemeinsam also gut zu bewältigen ist. Genauso ist das auch mit diesen wilden Spielen, die die Väter sehr gerne machen. Diese
Ja,
wilden
genau, das
Tobe-
meinte
und
ich. Das kennen, glaube
Rauchspiele.
ich, alle Mütter, wo man denkt, ah, schmeiß das nicht so hoch.
Ja, genau.
Genau.
Ja, das ist für uns auf den ersten Blick insensitiv, ne? Das ist ja eigentlich zum Teil auch angsterzeugend. Je höher
Ja.
das Kind geschmissen wird, desto höher wird ja auch
Oh, ja.
die Falltiefe. Und das erzeugt natürlich beim Kind auch Angst. Aber es erfährt im gleichen Zusammenhang, dass die Angst regulierbar wird und vor allen Dingen auch mit dem Vertrauensbonus zum Vater, der das ja zu der Katastrophe gar nicht kommen lässt. Das heißt also, das Kind erlebt mal wirklich Extrememotionen. In anderen Situationen würde das Kind das so nie erleben. Es erlebt
Ja.
diese Extremsituation und erlebt gleichzeitig, dass man die wirklich regulieren kann. Und das ist für das gesamte Emotionserleben, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ist das gut, weil die Emotionsentwicklung ja praktisch von solcher äußeren Kontrolle und äußeren Hilfen zu einer inneren Kontrolle und inneren Mechanismen
Ja.
entwickelt wird, ne, über
Ja.
die.
Ich will nur noch einmal bildlich machen, was Sie auch meinen, ist sowas wie Raufen. Ne? Also man könnte ja denken, ja, wenn die dann da irgendwie rumraufen die ganze Zeit, das schürt Aggressionen. Ihre Forschung belegt eindeutig, ist es genau andersrum. Dieses Raufen hilft den Kindern, sich mit diesen Aggressionen zu regulieren. Das war das, was Sie
So
meinten
ist
gerade.
es.
Ne? Genau.
Es führt eigentlich, ja genau, es führt eigentlich zu mehr Ausgeglichenheit, zu viel besserer Verhaltensanpassung, weil man irgendwie lernt, diese Emotionen und die Verhaltensmuster also auszubalancieren und zu regeln.
Ich muss aber nochmal auf Testosteron. Welchen Schwankungen unterliegt es wann? Und wie überhaupt reagiert der männliche Hormonhaushalt auf Nachwuchs und Schwangerschaft?
Ja, also der männliche Hormonhaushalt reagiert eigentlich schon in der Schwangerschaft der Partnerin auf die künftige Situation. Das ist eine Forschung, die ist auch noch nicht so sehr alt, dass man zeigen kann, also Männer haben schon weniger Testosteron, wenn die Frau schwanger ist und sie bilden auch mehr Cortisol in Erwartung der Herausforderungen, die dann auf sie zukommen.
Kluger Körper, ja.
Ja,
Stresshormon wird sehr gebraucht.
man hat das sogar auch mit psychologischen Testen nochmal untermauert. Also, dass man zeigen kann, wenn die das Testosteron absenken und in den Schwangerschaftsphasen, dann reagieren diese Männer auch anders auf kindliche Schreie als davor oder eben dann auch später. Dann reagieren sie sowieso nur auf die eigenen Schreie des eigenen Babys. Das wird sehr schön und sehr schnell herausgefiltert.
Ja, es ist absolut faszinierend. Das Geburtserlebnis, ich meine, das ist ja auch was, was sich in den letzten Jahrzehnten ungeheuer verändert hat, ne? Dass man früher, also mein Vater hat sich betrunken, als ich geboren wurde, vor lauter Glück sicherlich, also hoffe ich jetzt mal, aber jedenfalls dabei war er nicht. Das war damals einfach nicht sozusagen, war nicht en vogue, heute ist es anders. Welche Wirkung hat denn das auf Männer? Ich meine, wie gesagt, wir reden hier super pauschal, wir sind uns beide einig und allen Zuhörern hoffentlich sind sich auch einig darin, dass das natürlich total divers ist. Aber dennoch, was ist so das Ergebnis der Forschung zu diesem Thema? Tut es statistisch den meisten Männern gut oder belastet es eher?
Ja, den meisten Männern tut es schon gut. Ich habe da eine schwedische Studie zitiert, weil wir dazu keine eigene Forschung gemacht haben. Bei uns ging die Forschung immer erst los, wenn das Kind so zwischen 1 und 5 Jahren alt war. Dann haben wir angefangen zu sehen, wo die Entwicklungsimpulse dann kommen von den Vätern. Also das Geburtserleben ist schon etwas ganz Tolles, auch für einen Mann. Die schwedische Studie sagt, 2/3 der Männer und noch mehr, ich glaube, das geht hoch bis über 70%, die finden, das ist das Glückserlebnis und da kommt das Vaterglück so richtig in Gang. Das sind natürlich, vorausgesetzt ist natürlich hier, dass die Geburten relativ unproblematisch verlaufen. Schwierig wird's, wenn die Geburt eben dann doch einige Komplikationen aufweist. Und dann fängt natürlich die Sorge der Männer an, die da rumsitzen und nicht viel tun können. Was wir wissen ist, viele können zumindest dann zwischen dem medizinischen Personal ihren Frauen vermitteln, weil die Frauen dann ja manchmal so blockiert sind, dass sie sich gar nicht artikulieren können. Das ist aber, manche Männer sind dazu dann auch nicht mehr in der Lage. Und die Sorgen und die Ängste, die überfordern sie so, dass das also zum Schluss also wirklich kein schönes Erlebnis ist. Und was wir also auch merken ist, dass nach der Geburt stellt sich ja bei Frauen manchmal auch so etwas, wir nennen das leicht den Babyblues, aber es kann auch schon mal so in so eine depressive Phase hineinrutschen. Die Situation, das haben wir, wird jetzt zunehmend bei Männern also auch registriert, dass sich da so eine depressive Stimmung einstellt, bis hin zu einem Krankheitsverlauf, der dann eben auch professionell betreut werden muss.
Ja, wie eine Angststörung oder sowas.
Ich
als Laie würde drauf gucken und sagen, es wundert mich nicht, je sensitiver wir werden, desto sensitiver werden wir eben für alle Gefühle, nicht nur für die guten. Ne, sondern für alle Gefühle.
Ja, so ist es.
Ja. Ich würde noch mal zu einem ganz kleinen Punkt zurückkommen, bevor wir langsam zum Ende kommen. Sie haben ja gesagt, es ist beobachtbar in vielen Studien, dass es in der Tat so zu sein scheint weltweit, dass Männer weniger sensitiv sind und sich auch weniger, also das ist auch zeitlich gemessen worden, mit Kindern beschäftigen, wenn sie mit ihnen in einem Raum sind. Also ne, gleicher Zeitraum zur Verfügung. Wie lange tuddeln die Frauen mit denen rum? Wie lange die Männer? Das ist bei Männern, so wie ich es bei Ihnen gelesen habe, eigentlich weltweit kürzer. Und was ich mich jetzt frage, und das ist eine ideologische Frage oder zumindest eine, wo sich das berührt, diese beiden Felder, kann es nicht sein, dass das viel weniger ein biologisches Phänomen ist als eben auch ein evolutionäres Phänomen? Also dass man sagt, naja, bisher war es halt auch einfach sehr, 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 sehr lange anders. Und wenn die Väter nur genug in Anführungsstrichen üben, ich meine das jetzt nicht abwertend, sondern ne, nur viel, viel mehr Zeit, Elternzeit mit ihren Kindern verbringen würden, dann wären Sie auch darin kompetenter, sich länger mit den Kindern zu befassen oder hätten mehr Lust? Oder halten Sie das für eine schwache These?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also was man wirklich sagen muss, ist, die reine Beschäftigung mit dem Kind sagt an sich noch nichts darüber aus, wie wertvoll das auch für das Kind ist.
Absolut.
Also was wir bei den Vätern sehen, ist, ja gut, wenn die in einem Raum sind, sind die da vielleicht nicht so aktiv dran. Aber dieses loslassen können, einfach nur mal beobachten, wissen wir,
nicht
dass
eingreifen.
Das
Ding
nicht eingreifen, nur so ermutigend, lächelnd die Situation beobachten. ist etwas ganz Tolles für so ein Kind. Wir reden über Social Referencing Prozesse, wo das Kind auch immer mal Rückmeldung bekommt, einfach dadurch, dass es den Vater anguckt. Und wenn der also ermutigend zulächelt, ist die Sache auch in Ordnung. Also Beschäftigung mit Kindern und mit Kleinkindern können schon sehr unterschiedlich aussehen und können aber trotzdem den gleichen positiven Effekt haben.
Ja, das finde ich super, dass Sie das nochmal sagen, weil das ist nämlich genau schon in dieser Beobachtung liegt ja schon Bewertung. Ne? Was so ist gut? Gut ist die ganze Zeit rumhühnern und Sie sagen, naja, gut ist im Grunde beides. Ich habe ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte irgendwie war ein ganzes Wochenende weg und habe natürlich dann klassischer Gatekeeper oder Gatekeeperin mir alles mögliche überlegt, was sie irgendwie alles machen könnten. Und mein Mann hat im Grunde eigentlich nichts gemacht. Also in Anführungsstrichen, aus meiner Perspektive, sondern hat einen ausgedehnten Mittagsschlaf gemacht und in der Folge hat meine Tochter einen Kuchen gebacken, weil ihr einfach so wahnsinnig langweilig war. Und das ist, finde ich, so ein klassisches Ding. Also ich hätte wahrscheinlich die Ruhe gar nicht gehabt, mich dann da irgendwie stundenlang, das ist schon ein bisschen her, ne? Mich da stundenlang irgendwie hinzulegen. Aber darin lag die Power. Ja, genau. Darin lag die Entwicklungspower für meine Tochter, dann zu sagen, ja gut, also wenn mit dem hier nichts anzufangen ist, dann muss ich für selber. Und das hat auch seine Stärken, absolut. Also und zwar, das meine ich jetzt gar nicht, überhaupt nicht in Hierarchien, sondern das ist genau, wie Sie sagen, kann ich sehr, sehr, sehr nachvollziehen.
Es gibt auch so umgekehrtere Situationen, wo wir Mütter eher tolerant sind und es laufen lassen. Und Männer eben bestehen auf Regeln, auf Einhaltung von Normen und so weiter. Das hat man also bei Wettbewerbsspielen sehr gut rausbekommen. Dass die Männer also wirklich auch mal bei Mensch ärgert dich nicht gewinnen wollen, die Väter. Und auf die Regeln pochen und da wird nicht geschummelt. Und wenn die 5 gewürfelt ist und es wird als 6 deklariert, wird das also geahndet. Während die Frauen und die Mütter eben da vielleicht doch ein bisschen toleranter sind und das dann auch einfach mal übersehen wollen.
Ja, aber spannend. Da wird die Brückentechnologie auch klar, ne? Weil draußen so in der Welt sagt auch keiner, ach komm, war eine 6.
Ne? Das ist halt genau.
Ja. Super. Ich danke Ihnen, Frau Ahner. Das ist immer total spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ich war für mich wieder sehr erhellend. Auch Ihr Buch zu lesen kann ich nur empfehlen, beide Bücher. Und danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben, uns das nochmal so ein bisschen näher zu bringen. Und dann machen wir nochmal extra Interview über die Methoden. Ich finde sowas immer total spannend, aber heute nicht mehr.
Ja, vielen Dank auch.
Danke Ihnen für die Zeit. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr schreibt an podcast@eltern.de. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, in meinen zweiten Podcast reinzuhören, den ich zusammen mit meiner Kollegin Diana Helfrich moderiere und konzipiert habe, nämlich Menu an mich, zu finden überall, wo es gute Podcasts gibt. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, Frau Arnert.